NDR Info. Themen des Tages.
Die Bundeswehr hat einen runden Geburtstag. Beim 60. vor einem Jahrzehnt war das beinahe eine Art Randthema. Bisschen Zapfenstreich und warme Worte, Erinnerungen an den Kalten Krieg und ein »Wir müssten wohl mehr«. Aber 2025 zum 70. hat die Bundeswehr einen ganz anderen Stellenwert. Wir hören gleich vom Festakt mit Gelöbnis und ein Bundeswehr-Influencer, der sagt, jungen Leuten fehlten die Bilder von der Bundeswehr im Kopf. Minijobs gehören abgeschafft bzw. reformiert. Da sind sich Gewerkschaften und Arbeitnehmerflügel der CDU einig. DGB-Chefin Fahimi nennt sie ein Geschäftsmodell vieler Unternehmen zu Lasten der Mini-Beschäftigten. Gleich im Interview hier in den Themen des Tages. Und die Fledermaus kann umziehen, könnte man sagen. Land- und Naturschutz einigen sich auf den Weiterbau der A20 in Schleswig-Holstein. Das und mehr in rund 25 Minuten. NDR Info, Themen des Tages heute mit Sabine Rhein. Und wir beginnen eben in Berlin, wo Rekrutinnen und Rekruten heute an diesem besonderen Tag zur Feier des 70. Geburtstags der Bundeswehr vereidigt wurden.
In Uniform stehen die 280 Soldatinnen und Soldaten zwischen Bundeskanzleramt und einem Bundestagsgebäude. Sichtlich angespannt, aufgeregt und voller Erwartungen. Der Platz ist abgesperrt, Blicke von außen nicht möglich. Auf den Tribünen haben unter anderem die Bundestagspräsidentin und einige Ministerinnen und Minister, aber auch die Angehörigen der Rekrutinnen und Rekruten Platz genommen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius erinnert in seiner Rede daran, dass bei der Gründung der Bundeswehr vor 70 Jahren der Friede immer im Mittelpunkt stand.
Die entstand mit einem Versprechen. Nie wieder Krieg, nie wieder von deutschem Boden. Immer im Geiste der Demokratie. Immer eingebunden in Partnerschaften und Bündnisse. Immer in Verantwortung für unsere Sicherheit und die Sicherheit unserer Bündnispartner.
Sicherheit, die ins Wanken geraten sei. Durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine habe sich die Bedrohungslage geändert.
Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt und er stellt vieles in Frage, was wir über Jahrzehnte als selbstverständlich angenommen hatten. Russland führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit maximaler Brutalität, mit Zynismus und mit hybriden Taktiken, militärisch, digital und wirtschaftlich. Und das mit dem Ziel, nicht nur Grenzen mit Gewalt zu verschieben, sondern auch das, was unsere europäische, unsere internationale Ordnung ausmacht, zu zertrümmern. Diese Bedrohung ist real.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterstreicht die Worte des Verteidigungsministers. Es sei nun an der Zeit, dass Europäer und auch die Deutschen ihre Verteidigungsfähigkeit stärken.
Und wenn heute, 14 Jahre nachdem die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, darüber diskutiert wird, ob wir wie Sie wieder brauchen, die Wehrpflicht, dann spiegelt sich auch darin die veränderte außenpolitische und gesellschaftliche Realität wieder.
Dabei gehe es nicht darum, Krieg zu führen. Die Bundeswehr sei auch kein Ersatz für Diplomatie. Stattdessen diene militärische Stärke dazu, ernst genommen zu werden und damit zu verhindern, selbst angegriffen zu werden.
Um unsere Verteidigungsfähigkeit zu steigern, braucht die Bundeswehr jetzt mehr Soldatinnen und Soldaten. Und wir brauchen dafür ein Verfahren, das verlässlich und fair gewährleistet, dass die Bundeswehr Aufgaben in Zukunft besser erfüllen kann. Nach meiner Überzeugung, lassen Sie mich das sagen, wäre langfristig eine Pflichtzeit für alle am gerechtesten, die einen bei der Bundeswehr und die anderen im sozialen Bereich verrichten.
Eine Idee, die der Bundespräsident schon häufiger geäußert hat. Er stellt klar, schon immer habe es Kontroversen und Diskussionen rund um die Bundeswehr gegeben. Jetzt dränge aber die Zeit.
Entscheidend ist aber auch, dass wir auch unsere Infrastruktur und unsere Widerstandsfähigkeit als Gesellschaft insgesamt stärken. Und das wird uns viel abverlangen in den nächsten Jahren. Und ich bin sicher, dass wir auch diese Bewährung bestehen werden.
Könnte man verstehen als eine Art, wir schaffen das. Die Bundeswehr also. Das Land hat ein neues Bild von der Truppe. Anders als vor dem Ukraine-Krieg, als alle davon ausgingen, es werde hier nie wieder einen Krieg geben können. Wir würden uns ja gar nicht verteidigen müssen. Also, auch Soldaten tragen wieder häufiger jenseits der Kaserne Uniform. Man kann es sehen, sie werden selbstbewusster und auch selbstbewusster und bewusster wahrgenommen. David Matthey ist Offizier der Bundeswehr, Gebirgsjäger seit rund 14 Jahren bei der Truppe und er ist Content Creator auf Social Media sehr aktiv, um für die Bundeswehr zu werben. Kann man das so sagen, Herr Matthey? Habe ich ihn gefragt.
Nein, ich würde es ganz anders sagen. Mein Nutzername ist Sicherheitspolitik und ich erkläre sicherheitspolitische Zusammenhänge, ordne also ein, was Deutschland militärisch tut und warum. Letzte Woche habe ich dafür den Preis für sicherheitspolitische Kommunikation bekommen, genau dafür, um eben Hintergründe zu erklären, Transparenz zu schaffen und einen Blick hinter den Vorhang zu geben.
Wie hat das mal angefangen? Was war Ihr Motiv?
Ja, ich habe gemerkt, junge Menschen sind ehrlich, interessiert und neugierig. Es sitzt halt nicht mehr an jedem Tisch irgendjemand in Uniform, der seinen Wehrdienst leistet beim Abendessen. Und da haben die ganz ehrliche Fragen. Und auch Studien belegen das, dass sich über 50%, also jeder zweite der jungen Menschen heute, Generation Z, wie es so schön heißt, bezeichnet sich als politisch interessiert. Ich weiß nicht, was bei Ihnen damals Frau Rhein Interesse geweckt hat, aber ich habe mich an der Schule vor allem dann um die Unterführung hinter dem Schulgebäude mehr interessiert. Also gleichzeitig sehen wir aber bei jungen Menschen, dass die größte Angst dieser Generation ein Krieg in Europa ist. Und in der Welt, in der sich die jungen Menschen bewegen, Social Media, habe ich damals vor allem extreme Stimmen und demokratiefeindliche Stimmen wahrgenommen. Ich wollte also mit meiner Aufklärungsarbeit so ein demokratisches Gegengewicht schaffen, ein seriöses Angebot sozusagen.
Das heißt, womit lagen die meisten jungen Leute, die Sie ansprechen wollen, falsch?
Ich würde nicht sagen, dass junge Leute falsch liegen. Ich würde eher sagen, es fehlen die Bilder im Kopf. So heißt es bei der Bundeswehr immer. Ich erinnere mich, als ich damals den Brief von der Bundeswehr bekommen habe, ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, zur Bundeswehr zu gehen und habe dann doch entschieden, ich schnupper mal für 8 Monate rein und jetzt sind es schon über 14 Jahre später. Der Minister sagte heute, die Bundeswehr ist besser als ihr Ruf. Ich stimme zu.
Sie sind überzeugt. Viele sind es nicht. Wie erklären Sie sich, warum die Bundeswehr Probleme hat, die 260.000 Soldatinnen und Soldaten, von denen ja alle sprechen, zu erreichen?
Die Bundeswehr macht dazu eigene Bevölkerungsumfragen. Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hat dieses Jahr erhoben, dass noch nie war der Soldatenberuf für junge Menschen so unattraktiv wie heute.
Das heißt, es müsste andere Regeln geben, mehr Attraktionen sozusagen in den Vordergrund stellen.
Das ist das, was man jetzt gerade beabsichtigt, einen Dienst für Deutschland oder einen sinnstiftenden Dienst an der Attraktivität zu schrauben. Das wird gerade gemacht. Ich erinnere mich, mein erster Gehalt war 300 Euro damals als freiwillig Wehrdienstleistender. Was man jetzt mit dem neuen Wehrdienst anbietet, sind 2.300 Euro.
Was sagen Sie denn denen, die nicht auf Kommandos und Befehle hören, nicht an eine mögliche Front geschickt werden und ihr Leben für den Rest der Gesellschaft einsetzen wollen?
Ja, das ist ihr gutes Recht. Wir leben in einer Demokratie. Niemand muss hier wollen, was irgendwie andere tun. Aber auch Soldaten wollen keinen Krieg. Ich glaube, das ist immer ein wichtiger Punkt. Der Unterschied ist, dass wir trotzdem Verantwortung übernehmen. Ich habe geschworen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und dazu stehe ich.
Ein ganz großes Thema im Moment, ein großes politisches Thema und es soll ja auch in diesen Tagen und Wochen entschieden werden, ist die Wehrpflicht. Und die Frage ist Losen eine gute Idee? Wie finden Sie das? Losen klingt ja fair.
Ja, es klingt erstmal fair, aber ich glaube nicht, dass wir Zufall brauchen, sondern Überzeugung. Sonst losen wir die Falschen, die nicht wollen, kommen und die wollen, vielleicht nicht. Ich verfolge den Ansatz, dass junge Menschen verstehen müssen, warum Verteidigung sie betrifft. Und dann bin ich überzeugt, dass sich viele freiwillig entscheiden.
Sind Sie eigentlich auch ein Influencer für die Politik? Das heißt, haben die ein offenes Ohr für Sie oder würden Sie sich noch mehr wünschen, dass die Politik auf Ihre Sicht der Dinge auf die Bundeswehr hört?
Influencer klingt für mich so sehr nach Nagellack und Lippenstift. Ich sag lieber Content Creator. Ich will definitiv Interesse an Politik schaffen und dort eben dann den Meinungsbildungsprozess bei jungen Menschen anstoßen. Dass Politiker zuhören, finde ich schön, aber mein Ziel ist, junge Menschen zum Nachdenken zu bringen.
Sagt David Matthey, Offizier und seit rund 14 Jahren bei der Truppe, außerdem Content Creator in Sachen Bundeswehr. Jedenfalls ist er noch Offizier, er ist auf dem Weg, sozusagen raus aus der Truppe zu gehen. Wenn es neben dem Auf-, Aus- und Aufbau der Bundeswehr ein besonders wichtiges politisches Thema ist, dann ist es natürlich aktuell die wirtschaftliche Lage. Die Politik nutzt regelmäßig den Rat von Fachleuten aus der Wissenschaft, um zu hören, wie es Stand heute weitergehen könnte, was Hoffnung gibt und woran es fehlt. Heute legten die Wirtschaftsweisen wieder einen Jahresbericht vor. Naja, könnte die Überschrift lauten. Lissi Kaufmann.
Das Fazit der Wirtschaftsweisen nach einem halben Jahr Schwarz-Rot lautet zusammengefasst: So wird das nichts mit dem großen Wirtschaftsaufschwung. Obwohl das milliardenschwere, schuldenfinanzierte Sondervermögen Chancen bietet. Eigentlich.
Wie unsere Analyse allerdings zeigt, gibt es dafür noch einiges an Luft nach oben,
sagt die Vorsitzende des Sachverständigenrats Monika Schnitzer. Größter Kritikpunkt: Die Schulden für die Infrastruktur werden zu wenig in zusätzliche Projekte gesteckt, sagt der Ökonom Martin Werding.
Stattdessen werden Finanzierungslücken in den alten Haushaltsplanungen gefüllt, bereits geplante Ausgaben in das Sondervermögen verschoben, sodass im Kernhaushalt Platz wird für rein konsumtive Ausgaben mit teils recht fragwürdiger Priorität.
Für die Mütterrente zum Beispiel, die man ausweiten will, oder für die Pendlerpauschale, die steigen soll. Mit Folgen.
Das vermindert die möglichen Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum ganz massiv.
Heißt, eigentlich wäre viel mehr Aufschwung drin. Die Experten rechnen im kommenden Jahr aber nur mit 0,9% Wachstum. Weniger als die Bundesregierung, die von 1,3% ausgeht. Auch mit der Vermögensverteilung haben sich die Wirtschaftsweisen in ihrem Jahresgutachten befasst. Die sei sehr ungleich, sagt der Ökonom Achim Truger.
Wer wenig hat, bleibt arm und wer reich ist, bleibt es auch.
Gerade arme Haushalte können kaum sparen. Deshalb soll der Staat helfen beim Vermögensaufbau, auch für die Altersvorsorge, und zwar mit einem geförderten Vorsorgedepot. Außerdem solle die Erbschaftssteuer reformiert und Betriebsvermögen stärker besteuert werden.
Ein mögliches Mehraufkommen durch die Reform würde den Ländern zufließen und böte denen die Chance, da sie ja schwerpunktmäßig für die Bildung zuständig sind, die Bildungsausgaben zu erhöhen und damit gleichzeitig zur Chancengerechtigkeit beizutragen.
An diesem Punkt gehen die Meinungen im Rat allerdings auseinander. Die Ökonomin Veronika Grimm, die an mehreren Stellen ihre abweichende Meinung deutlich macht, stimmt auch hier nicht mit ihren Kollegen überein. Sie verweist auf mögliche negative Folgen. Wenn Unternehmenserben mehr zahlen müssten, sei unklar, ob sie die Firmen dann noch weiterführen wollen oder Investitionen runterschrauben.
Ich finde diese Empfehlung relativ fahrlässig vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage und habe mich deswegen auch sehr klar dagegen ausgesprochen, das in dieser Weise zu fordern.
Auch der Bundeskanzler nimmt solche Unstimmigkeiten im Rat wahr, wie er bei der Übergabe des Gutachtens selbst sagt. Auch die Kritikpunkte des Rates schaue man sich an.
Wir nehmen das, was Sie aufschreiben, ernst. Wir lesen es.
Und vielleicht wird das ein oder andere davon auch umgesetzt. Vorausgesetzt, dass sich zumindest die Bundesregierung einigen kann.
Wir wollen über Minijobs reden. Das ist wirklich kein Spezialthema. 6 bis 8 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in Minijobs. Fast jeder und jede siebte aller, die arbeiten. Was mal ursprünglich dafür gedacht war, Schwarzarbeit legal zu machen, ist heute fast normal. Und Gastronomie, Handel, Reinigungsunternehmen, Lieferdienste und viele andere bauen auf den Minijobs ihr Geschäft auf, also viele andere Unternehmen. Für diejenigen, die diese Jobs machen, sieht es zunächst einmal flexibel aus, es ist unkompliziert, solche Jobs sind relativ leicht auch zu bekommen. Aber diese Normalität hat natürlich Folgen. Wir sprechen darüber gleich mit der DGB-Chefin Jasmin Fahimi. Zunächst mal Uwe Jahn über die Fakten zum Thema.
Babysitter, Verkäuferinnen, Zeitungszusteller, das sind Berufe, in denen besonders häufig Minijobber anzutreffen sind. Die Bedingungen, sie zahlen weder in die Rente noch in die Sozialversicherungen ein. Dafür dürfen sie nur an maximal 70 Tagen im Jahr arbeiten und dabei monatlich höchstens 556 Euro verdienen. Das kann zur Falle werden, so begründen Kritiker ihre Forderung, Minijobs besser abzuschaffen. Ihre Argumentation, besonders im Alter droht Menschen, die lange Minijobs hatten, Armut, weil sie nicht in die Rente eingezahlt haben. Außerdem seien die Minijobs ursprünglich erfunden worden, um Hilfsarbeiten in privaten Haushalten legal zu machen. Heute nutzten ganze Branchen wie Gastronomie, Handel oder das Reinigungsgewerbe diese Form der Beschäftigung aus, um die Beiträge für die Sozialversicherungen zu umgehen. Ganz anders sieht das der Arbeitgeberverband BDA. Ihm zufolge helfen Minijobs dabei, die Arbeit in vielen Branchen flexibel zu halten, zum Beispiel bei Zeitungs- und Paketzustellern oder Reinigungskräften, die ohnehin nie in Vollzeitbeschäftigung arbeiten würden. Minijobs abzuschaffen hätte demnach keinen Effekt auf den Wachstumsstandort Deutschland. Die Gastronomiebranche warnt davor, dass ohne Minijobs mehr Menschen in die Schwarzarbeit abwandern könnten. Im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung spielen Minijobs keine Rolle. Deshalb ist es fraglich, ob die Bundesregierung hier Änderungen vornimmt.
Ja, und sozialversicherungsfreie Minijobs eben gehören abgeschafft oder zumindest reformiert. Das fordert die DGB-Chefin Jasmin Fahimi schon seit längerem. Und ich habe sie vorhin gefragt, wer aus ihrer Sicht in diesen Jobs falsch ist.
Naja, wir wollen vor allem nicht einfach eine Abschaffung, wir wollen eine Überführung in sozialversicherungspflichtige Tätigkeit. Das schützt all diejenigen, die jetzt in diesen Minijobs festhängen. Es ist gerade für Frauen oftmals eine Sackgasse, weil eben der ursprüngliche Gedanke, es könne ein Sprungbrett sein, ein sozusagen sachter Einstieg in den regulären Arbeitsmarkt, das hat sich nicht erfüllt. Und das heißt, viele hängen da drin fest und haben dann keine eigenen sozialversicherungspflichtigen Ansprüche.
Gibt es dazu Zahlen, dass man sagen kann, also so und so viele Menschen hatten sich eigentlich mit diesem Minijob den Einstieg erhofft und es hat dann aber nicht geklappt?
Naja, wir sehen ja vor allem eins, dass von den circa 6 bis 8 Millionen Minijobbern halt eben nicht der Großteil Rentner und Schülerinnen ist, sondern dass halt ganz viele davon oder der ganz überwiegende Teil halt eben tatsächlich eine Beschäftigung ist, die eigentlich auf den regulären Arbeitsmarkt gehört. Und da ist einfach was schiefgelaufen. Wir sehen, dass es eine Verdrängung gibt, derer Arbeit, die gut bezahlt ist, die sozialversicherungspflichtig und damit eben auch abgesichert für die Beschäftigten ist. Und das ist in Zeiten des Fachkräftemangels ja erst recht für alle unsinnig.
Sie sagen, da ist etwas schiefgelaufen. An welcher Stelle ist das schiefgelaufen und was hätte man schon von vornherein anders machen müssen bei dem Konstrukt Minijob?
Naja, zunächst einmal glaube ich, dass es sinnvoll wäre, es zurückzuführen auf ganz spezielle Gruppen, also da, wo es eben tatsächlich einen Bedarf lediglich eines kleinen Zuverdienstes gibt, wie zum Beispiel bei Rentnern. Aber vor allem müssen wir schauen, dass wir es nicht noch weiter ausweiten. Also die Ausweitung der Midi-Jobs, das heißt die nächste Stufe, dass bis zu 2.000 Euro Zuverdienst mit weniger Sozialversicherungsbeiträgen ermöglicht wird. Das alles frisst sich so weit in den regulären Arbeitsmarkt rein. Das kann einfach nicht sinnvoll sein. Und deswegen glaube ich, man muss es zurückführen für einige wenige Gruppen und dafür halt eben viel mehr ermöglichen, halt sich tatsächlich auch ein eigenes existenzsicherndes Einkommen aufbauen zu können, echte zuverlässige Rentenansprüche aufbauen zu können und eben auch eine eigenständige Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung etc.
Nun ist die Arbeitswelt ja nicht mehr wie in den 70er Jahren. Es gibt viele kleine Unternehmen und viele Menschen haben viele Jobs, also wollen ihre Berufung zum Beispiel, bei der man nicht viel Geld verdienen kann, durch einen Minijob absichern. Müsste es nicht aber, Sie haben gerade schon von Minijobs gesprochen, müsste es nicht etwas geben, eine Regelung, die zwischen Minijob und regulärer und damit meist umfangreicherer Tätigkeit liegt, inklusive Nein. Renten- und Krankenversicherungsabgaben?
Nein, wir brauchen eine faire und reguläre existenzsichernde Beschäftigung für alle. Es ist ja furchtbar, wenn Leute sich genötigt fühlen, 2, 3 Jobs nebeneinander aufnehmen zu müssen. Das ist doch genau die Krux. Sie haben einen Teilzeitjob, können davon nicht leben und nehmen nebenbei noch eine weitere geringfügige Beschäftigung auf. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Wir müssen schauen, dass die Menschen ihre Teilzeitbeschäftigung ausweiten können, dass wir insgesamt Arbeit haben, die in ein solidarisches System gehört, die solidarisch abgesichert ist. Und das ist nun mal einfach eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und da muss es statt weitere Hürden aufzubauen, mehr Anreize geben. Frauen werden immer wieder reingedrängt in diese Sackgassen. Dann gibt es den vollwertigen Ernährer, die Frau geht nebenbei arbeiten und dann sagt die sich, naja, wenn ich jetzt eine Teilzeitarbeit aufnehme, dann muss ich mit Steuern und Abgaben am Ende netto für länger arbeiten, für genau das gleiche Geld.
Aber könnte es nicht sein, dass sie diesen Job einfach nicht findet, weil Unternehmen eben sozialversicherungspflichtige Jobs nicht anbieten oder zu wenig anbieten, weil die Unternehmer und Unternehmerinnen sagen, das können wir uns gar nicht erlauben, in diese Verpflichtung zu gehen?
Da haben Sie völlig recht. Das ist in der Tat ein Geschäftsmodell von vielen Arbeitgebern geworden, anstatt regulärer Beschäftigung halt sich einfach nur ihr Betriebsmodell auf einer solchen Grundlage zu bauen. Ich frage mich nur, ob wir überhaupt solche Geschäfte in Deutschland wollen, die alleine darauf basieren, dass die Arbeit möglichst billig ist und die Leute, die da beschäftigt sind, bleiben am Ende des Tages halt am langen Arm verhungern. Das geht so nicht und das ist für mich auch kein Geschäftsmodell, weil ein Geschäft nicht funktioniert, ohne dass ich nicht fair Steuern und Sozialversicherungsabgaben zahle, dann ist es vielleicht ein Geschäftsmodell, das es sich nicht lohnt, weiter zu betreiben.
So sagt es DGB-Chefin Jasmin Fahimi über das Thema Minijobs. Nun noch ein sehr norddeutsches Thema, der Streit um die A20. Er dauert ja schon viele Jahre, mittendrin Fledermäuse. Naturschützer haben alles versucht, um den Ausbau der Autobahn bei Bad Segeberg zu verhindern. Aber jetzt zieht der BUND seine Klage beim Bundesverwaltungsgericht zurück. Und die Landesregierung spricht stolz von einem Durchbruch. Schon im kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten auf den 10 Kilometern zwischen Wede und Wittenborn beginnen. Wie alles kam, Anna Grosnick berichtet.
Seit Jahren schwelt der juristische Konflikt um den Weiterbau der A20 bei Bad Segeberg. Naturschützer sorgen sich unter anderem um die Fledermäuse in der Kalkberghöhle. Ihnen ist es wichtig, die Routen der mehr als 30.000 Fledermäuse zur Höhle zu sichern. Wirtschaft und Politik sehen die Notwendigkeit, den Engpass für Autofahrer zu beenden. Mehrere Monate hatte Verkehrsminister Klaus Ruhe-Matzen mit Vertretern von BUND, dem NABU und der Autobahngesellschaft Degis den nun vorliegenden Kompromiss erarbeitet.
Ich kenne es aber auch aus meinem Leben, dass Verhandlungen immer ein Stück weit auch ist, dass zweierlei aus dem Raum gehen und beide fühlen sich ein bisschen traurig. Dann ist es ein guter Vergleich. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben heute einen bombastischen Vergleich. Wir sind beide ein wenig traurig. Gleichzeitig bin ich sehr glücklich. Ich bin glücklich, weil es uns gelungen ist, mit dem, was ich vielleicht am Anfang den dänischen Weg genannt habe, nämlich, dass man miteinander redet, statt miteinander verklagen.
Der BUND zieht seine Klage zurück. Im Gegenzug verpflichtet sich das Land, eine Stiftung Fledermausschutz Schleswig-Holstein zu errichten, mit einem Stiftungskapital von 14 Millionen Euro. Weitere Naturschutzmaßnahmen im Segeberger Travetal gehören ebenfalls dazu. Während die Euphorie auf Seiten der Landesregierung groß ist, sind die Naturschützer deutlich zurückhaltender. BUND-Landesgeschäftsführer Dietmar Ulbrich.
Der BUND hält die A20 weiterhin für eine Fehlplanung mit gravierenden Schäden für Natur und Umwelt. Insbesondere die folgenden Abschnitte Richtung Westen werden große Klimaschäden verursachen, wenn sie in den dortigen Moorgebieten gebaut werden. Der BUND hat sich gestern für den Fledermausschutz und für den verbesserten Schutz des Travetals entschieden. Nach intensiver Diskussion in den Gremien ist unser Verband zu dem Ergebnis gekommen, dass wir mit der Unterzeichnung der hier vorliegenden Vereinbarung mehr erreichen können als mit einer Fortsetzung der Klage.
Die Arbeit der Verbände für den Fledermausschutz ende nicht mit der Vereinbarung. Sie gehe jetzt erst richtig los, so Ulbrich. Begeisterung hingegen bei Ministerpräsident Daniel Günther. Für ihn ist es ein politischer Durchbruch. Bereits im Landtagswahlkampf 2017 hatte er sich für den Weiterbau stark gemacht. Der CDU-Politiker sprach von einer großartigen Nachricht für die Region, das Land und die Wirtschaft.
Aus meiner Sicht wirklich ein historischer Tag für Schleswig-Holstein und ein extrem wichtiger Tag insgesamt auch für die Fähigkeit in unserem Land Infrastrukturprojekte voranzubringen. Es ist ein großartiges Ereignis, dass wir heute sagen können, dass wir für den Planungsabschnitt 3 Baurecht bekommen.
Auch Bundesverkehrsminister Schnieder begrüßte die außergerichtliche Einigung. Sobald es bestandskräftiges Baurecht gebe, werde sich der Bund unmittelbar um die Finanzierung kümmern, so Schnieder. Die Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein sprach von einem entscheidenden Meilenstein in der Verkehrs- und Wirtschaftsentwicklung. Endlich sei ein Ende des Dauerstaus in Sicht. SPD-Vize Ulf Kämpfer sagte, es sei gut, dass es mit der A20 weitergehen könne. Problematisch sei es aber, dass sich die Landesregierung gezwungen sehe, dem BUND sein Klagerecht auf Kosten der schleswig-holsteinischen Steuerzahler für 14 Millionen Euro abzukaufen, so Kämpfer.
Mehr Schutz für Fledermäuse und für das Travetal, aber auch mehr Autobahn bei Bad Segeberg. Die A20 wird weitergebaut. Eines der Themen, unser letzteres, jetzt in den Themen des Tages von NDR Info.
NDR Info.